Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Willkommen zu einer neuen Folge von Geladen, deinem Batterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Hallo Patrick.
Grüß dich, Daniel.
Ja, heute spielt ein Element die Hauptrolle, das wir in diesem Podcast leider bisher ein bisschen vernachlässigt haben, nämlich Schwefel. Und genauer gesagt sprechen wir heute über Lithium- und Natrium-Schwefel-Batterien. Wir haben an dieser Stelle bereits häufiger Schlagzeilen aus Zeitungen oder Online-Magazinen zu den Herausforderern der Lithium-Ionen-Batterien zitiert. Und das wollen wir auch heute mal zur Einleitung machen, nämlich das Technikmagazin T3N vom 18.09.2021. Und da heißt es: Auf dem Weg zum Wunderakku, ein Löffel Zucker stärkt Lithium-Schwefel-Batterien. Unser heutiger Gast hat bereits angekündigt, dass ihm das Thema sehr am Herzen liegt, dass er aber durchaus auch einen kritischen Blick darauf hat. Da nehmen wir ihn gerne beim Wort und freuen uns auf das Gespräch. Patrick, stell doch mal unseren Gast gerne vor.
Genau, geladen hier im Podcast Dr. Holger Althus. Grüß Sie.
Hallo, guten Tag.
Ja, Sie sind Leiter der Abteilung Chemische Oberflächen- und Batterietechnik am Fraunhofer Institut für Werkstoff- und Strahltechnik. Bevor wir loslegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie kennen das Spiel. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann drücken Sie doch auf Abonnieren und bewerten Sie unseren Podcast in Ihrer Podcast-App. Da gibt es meistens so 5 Sterne, die Sie verteilen können, zum Beispiel bei Spotify. Und bei Apple, da können Sie sogar Themenvorschläge einreichen. Da würden wir uns natürlich drüber freuen. Ansonsten wie immer eine E-Mail an patrick.rosen@kit.edu oder an daniel.messling@kit.edu. Herr Dr. Althus, springen wir direkt in den Podcast. Was macht Schwefel denn eigentlich zu so einem interessanten Batteriematerial?
Ja, Schwefel kann zusammen mit Lithium oder Natrium in Batterien kombiniert werden und kann elektrochemisch umgewandelt werden zum Lithiumsulfid oder Natriumsulfid und speichert dabei eine sehr, sehr hohe spezifische Kapazität. Das heißt, pro Gramm Schwefel lässt sich eine sehr hohe Kapazität an Lithium-Ionen oder Natrium-Ionen speichern. Und das zeichnet den Schwefel aus. Anders als Interkalationsverbindungen, wo Gerüststrukturen benötigt sind, um Lithium einzulagern, kann ein Atom Schwefel 2 Lithium-Ionen aufnehmen oder 2 Natrium-Ionen aufnehmen, was dieser hohen spezifischen Kapazität entspricht.
Jetzt kennen unsere Hörerinnen und Hörer Schwefel tatsächlich so aus dem Alltag vielleicht noch vom Geruch. Wollen Sie kurz dieses Element nochmal vorstellen, in fester, in flüssiger und gasförmiger Form? Wie sieht Schwefel aus oder wo kommt es noch vor?
Ja, Schwefel als Element ist ein kristalliner Feststoff, der gelb ist und in verschiedensten Verbindungen vorkommt und daher als Verbindung auch gasförmige Verbindungen bildet und daher auch eben diese Geruchsbelästigung, die man kennt, aus die Chemiker kennen es aus dem Praktikum als H2S, ein nach faulen Eiern riechendes Gas, aber auch giftiges Gas. Und genau in dieser Form H2S wird es gewonnen aus Erdöl und Erdgasvorkommen, wird es als H2S abgetrennt und daraus kann dann letztendlich der Schwefel auch gewonnen werden. Mhm.
Bleiben wir noch mal ein bisschen bei diesem Rohstoff Schwefel. Sie haben jetzt gerade schon gesagt, wie es gewonnen wird, wo, in welchen Ländern wird es hauptsächlich abgebaut und dann aufbereitet?
Ja, Schwefel ist weltweit verfügbar über diese Quelle Erdöl- und Erdgasaufbereitung, damit in den verschiedensten großen Ländern verfügbar. Produktionsstätten sind in USA, Europa, Asien überall vorhanden. Wie gesagt, die Hauptquelle sind fossile Rohstoffe wie Erdgas und Erdöl, wo der Schwefel entfernt werden muss und dann als Nebenprodukt anfällt.
Und in welcher Form landet der Schwefel dann in einer Batterie? In welchem Zustand? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, im einfachsten Fall nimmt man tatsächlich den elementaren Schwefel, kristallinen Schwefel, den man partikulär oder eingeschmolzen und vermengt mit Kohlenstoffmaterialien kann als Kathodenmaterial dann in der Form eingesetzt werden. Also wirklich als elementarer Schwefel. Unser Rohstoff im Labor ist tatsächlich elementares Schwefelpulver, gelbes Pulver, was wir einsetzen für die Batterie.
Also das hört sich jetzt gar nicht so kompliziert an in der Aufbereitung. Wir hatten hier schon jemand von der Deutschen Rohstoffagentur und die haben über Graphit gesprochen und haben da sehr klar den Punkt gemacht, dass die Aufbereitung gerade für die Batterien sehr, sehr kompliziert ist, weil das sehr, sehr rein sein muss. Aber das scheint jetzt bei Schwefel nicht der Fall zu sein dann.
Ja, nach meinem Verständnis kann man den Schwefel über den Herstellungsprozess schon in recht hoher Reinheit erzeugen und entscheidend ist sicherlich dann auch die Partikelgröße und die Form, die man erhält, aber durch das Einschmelzen, das ist ein zusätzlicher Prozessschritt, das Einschmelzen in einen porösen Kohlenstoff. Damit erreicht man aber eine sehr feine Verteilung in diesem Kohlenstoffmaterial, was dann entscheidend ist für die Batterieperformance. Und damit ist es vergleichsweise einfach aus meiner Sicht zu handeln, aufzureinigen und einzusetzen in der Batterie im Vergleich zu anderen Rohstoffen, die mehrere Syntheseschritte benötigen.
Ja, dann kommen wir jetzt mal zur Lithium-Schwefel-Batterie. Schauen wir vielleicht mal gemeinsam rein in die Batterie. Wie ist die denn aufgebaut genau? Welche Zellchemie finden wir denn davor? Vielleicht können Sie mal die Komponenten so ein bisschen beschreiben.
Ja, die Komponenten sind zunächst mal vergleichbar mit dem einer Lithium-Ionen-Batterie. Wir haben eine negative Elektrode, einen Separator, eine positive Elektrode. Die als negative Elektrode kommt in der Regel eine metallische Lithiumfolie zum Einsatz. Also hier wird Lithium in metallischer Form eingesetzt und kann als Folie auch kommerziell bezogen werden und direkt als Elektrodenmaterial eingesetzt werden. Als Separator verwenden wir Polyolefin-Separatoren, wie sie ja auch in der Lithium-Ionen-Technik eingesetzt werden. Das kann also Polypropylen oder Polyethylen sein, was als poröse Membran erzeugt wird, ganz analog zur Lithium-Ionen-Batterie. Und als Kathode verwenden wir Aluminiumfolie als Stromkollektor, auch ähnlich der in einer Lithium-Ionen-Batterie, auf der Schwefel zusammen mit dem Kohlenstoff, ich habe es gerade schon beschrieben, zum Teil als Komposit, als in Schwefel eingeschmolzen im Kohlenstoffmaterial, als Schicht auf die Elektrode aufgebracht wird. Und auch da kann man eben Prozesse einsetzen zur Herstellung der Elektroden, wie sie in der Lithium-Ionen-Technik bekannt sind. Wir verwenden tatsächlich einen Prozess, der sehr ähnlich ist dem Anoden-Herstellungsprozess der Lithium-Ionen-Batterie, wo also Wasser als Lösungsmittel fungiert und man mit wasserbasierten Bindern quasi diese Elektrodenschicht erzeugt. Das heißt, es gibt Ähnlichkeiten zur Lithium-Ionen-Batterie, auch wenn dann die Elektrochemie grundlegend sich unterscheidet. Ja.
Jetzt fehlt als letztes Element noch der Elektrolyt. Ist der auch ähnlich?
Den habe ich vergessen. Der ist aber die wichtigste Komponente. Genau, in der Regel wird mit flüssigen Elektrolyten gearbeitet, die meist auf Ethan basieren, also andere Art von Lösungsmittel, wenn man sich mit der Lithium-Ionen-Technik vergleicht. Und ganz entscheidend in die Konversionschemie auf der Kathodenseite, also die Umwandlung des Schwefels eingreift, aber auch entscheidend ist letztendlich für die Stabilität der Zelle in der Interaktion mit der Anode, also wirklich aus unserer Sicht ein Schlüsselelement. Und vielleicht kann ich noch hinzufügen, dass es aus dem Grund auch nicht die Lithium-Schwefel-Zelle gibt, sondern zum Teil unterscheiden sich die verschiedenen Ansätze durch die Elektrodenmaterialien, aber auch ganz insbesondere durch den Elektrolyt. Damit kann man die Reaktionen sehr stark beeinflussen, auch die Zelleigenschaften letztendlich sehr stark beeinflussen, so dass man nicht von einer Prototypzelle schlussfolgern kann auf die gesamte Schwefeltechnologie.
Vielleicht gehen Sie da doch mal in die Tiefe. Warum ist das denn so eine so große Herausforderung, der Elektrolyt bei diesen Lithium-Schwefel-Batterien? Woran liegt das und welche Eigenschaften sind da im Vordergrund?
Ja, der Elektrolyt in einer Lithium-Ionen-Batterie zum einen die Funktion des Ionentransports, also den Transport von Lithium oder Natrium-Ionen von der Anode zur Kathode. Gleichzeitig gibt es aber in den meisten Flüssig-Elektrolyten eine starke Wechselwirkung mit den Schwefelverbindungen. Also ich hatte schon kurz angedeutet, in der Kathodenchemie wandeln wir Schwefel zum Lithiumsulfid oder Natriumsulfid um, und das läuft in der Regel über Zwischenstufen, die sogenannten Polysulfide. Und in dem Fall, der am meisten in der Literatur beschrieben ist, werden Elektrolyte eingesetzt, die für eine hohe Löslichkeit dieser Polysulfide sorgen. Das heißt, ein Großteil der des Aktivmaterials löst sich im Elektrolyt auf. Beim mittleren Ladezustand der Zelle liegt es quasi vollständig gelöst im Elektrolyten vor. Und daher kommt dem Elektrolyt eine besondere Rolle zu, denn der beeinflusst maßgeblich die Umwandlungsreaktionen. Tatsächlich sind neben den elektrochemischen Umwandlungsreaktionen an Elektrode auch chemische Reaktionen beteiligt. Bestimmte Spezies reichern sich an, erreichen ihr Löslichkeitsmaximum und fallen aus, also kristallisieren aus der Lösung dann als Lithiumsulfid, disproportionieren dabei. Das heißt, es entstehen wieder andere Spezies, komplexe Lösungsfällungsreaktionen, die da stattfinden, in die der Elektrolyt maßgeblich mit eingreift. Genau. Und vielleicht noch hinzugefügt, dass dieses Prinzip, dass man halt das Aktivmaterial komplett auflöst, bedeutet eben auch, dass man relativ viel Elektrolyt benötigt, um erstens alle Komponenten aufzulösen und um dann noch eine gute Konversionskinetik zu haben, also diese gelösten Moleküle gut umwandeln zu können. Das bedeutet, dass man das besonders gut kann, wenn man diese Lösung weiter verdünnt. Denn wenn man das nicht tut und wirklich nur die Minimalmenge an Elektrolyt reingibt, hat man eine sehr viskose Masse, in der der Jodentransport sehr stark behindert ist. Und das führt dazu, dass die Elektrolytmenge ein ganz entscheidendes Kriterium für die bei der Entwicklung der Zellen ist und oft vielleicht ein bisschen vernachlässigt oder missverständlich betrachtet und beschrieben wird in der Literatur.
Kommen wir mal auf Ihre persönliche Forschung zu sprechen. Was ist denn Ihr Fokus da bei Lithium-Schwefel-Batterien? Womit beschäftigen Sie sich ganz konkret?
Ja, wir haben nicht das eine Thema, sondern wir versuchen, die Lithium-Schwefel-Chemie ganzheitlich zu verstehen und Batteriezellen zu entwickeln. Dabei betrachten wir Themen der Materialforschung, aber auch Technologien zur Herstellung der Batteriezellen. Und unser Anspruch ist es, neue Entwicklungen in der Lithium-Schwefel-Technologie vom kleinen Labormaßstab in anwendungsrelevante Prototypen zu übersetzen. Das bedeutet, wenn ich da anknüpfen kann an das, was ich gerade gesagt habe, Elektrolytmenge in den anwendungsrelevanten Prototypzellen, geht es vor allem darum, die Elektrolytmenge zu reduzieren, um die Energiedichte oder die Gesamtenergiedichte auf Zellebene zu maximieren. Da ist der Hauptunterschied zwischen Laborexperimenten im Kleinen und den relevanten Prototypzellen. Und unser Anspruch ist quasi, diese Lücke zu schließen, neue Entwicklungen wirklich anwendungsnah bewerten zu können. Und dazu braucht man eben diese Prototypzelle als Vehikel. Und das haben wir uns zum Ziel gesetzt. Und auf dem Weg dahin schauen wir uns verschiedene Elektrolytsysteme an, Kathodenmaterialien, haben enge Kooperationen mit Materialforschern und auch den Gruppen, die besonders gut In-Situ-Charakterisierung beherrschen, das heißt in die Zelle reingucken, um die Mechanismen zu verstehen. Das ist dann nicht unser Thema, aber das sind Themen, mit denen wir gerne mit anderen Gruppen zusammenarbeiten, um das Thema insgesamt voranzubringen.
Mhm. Holen Sie doch mal einen Nicht-Wissenschaftler ab. Kommen wir noch mal eben auf dieses Thema Elektrode zu sprechen. Wir haben online gelesen, die Elektroden, speziell die Kathode, kann jetzt fest und flüssig sein. Hängt das jetzt an dem Typ der Lithium-Schwefel-Batterie ab oder an dem Ladungszustand dieser Batterien?
Ich bin nicht ganz sicher, was damit fest und flüssig gemeint ist. Also mein Verständnis ist, dass die flüssige Variante habe ich gerade beschrieben. Ja, dass also nach meinem Verständnis, ja, dass der Schwefel vollständig im Elektrolyten gelöst wird in Form von Polysulfiden, das würde ich dann als flüssige Kathode bezeichnen. Der Startpunkt ist aber trotzdem ein Feststoff. Der Schwefel wird als Feststoff eingesetzt und wird dann im mittleren Ladezustand flüssig durch das Auflösen im Elektrolyten sozusagen. Und was ich denke, was mit fest gemeint sein könnte, ist, dass man versucht, dieses vollständige Auflösen zu unterdrücken. Das im einfachsten Fall geht das, indem man statt einem flüssigen Elektrolyten einen festen Elektrolyten einsetzt in der Festkörper-Lithium-Schwefel-Batterie. Das funktioniert tatsächlich auch und da können sich die Polysulfide, wenn sie sich bilden oder überhaupt die Schwefelspezies nicht lösen in dem Elektrolyt. Und damit kann man das vollständig unterdrücken. Und dazwischen gibt es noch andere Varianten, die auch bewirken, dass der Schwefel in fester Phase umgewandelt wird. Zum Beispiel durch Elektrolyte, die eine geringe Löslichkeit für die Polysulfide haben. Da sehen wir ein großes Potenzial. oder auch kovalente Bindungen mit dem Schwefel über Polymere sind ein Lösungsansatz, wo also der Schwefel elementar gebunden ist. Und eine interessante Arbeit kommt aus Ulm von Professor Fichtner, wo der Schwefel in mikroporösen Kohlenstoffen verkapselt ist und auch dort immobilisiert in dem Kohlenstoffmaterial vorliegt und auch diese Wechselwirkung mit den Elektrolyten ausgeschlossen werden kann. Ich denke, das sind alles vielversprechende Ansätze, die es sich lohnt, weiter anzuschauen und stellen einen großen Unterschied zwischen fest und flüssig dar.
Die Lithium-Schwefel-Batterie mit Sicherheit kein Wunderakku, so wie das teilweise in den Schlagzeilen zu lesen ist, aber sie hat ja bestimmt gewisse Vorteile. Können Sie die vielleicht mal benennen, bitte?
Ja, die Vorteile der Lithium-Schwefel-Zelle liegen in dem geringen Gewicht, was man potenziell erreichen kann. Ich hatte erwähnt, die hohe spezifische Kapazität des Schwefels, in dem ein Schwefelatom zwei Lithium-Ionen binden kann, führt zu einer spezifischen Kapazität von über 1600 Milliamperestunden pro Gramm. Das ist also ein Vielfaches von dem, was man mit Interkalationsmaterialien in der Lithium-Ionen-Batterie erreichen kann. Und das, wenn man das richtig anwendet und in der Zelle nutzen kann, dann führt das dazu, dass man sehr leichte Batteriezellen bei gleichem Energieinhalt gegenüber der Lithium-Ionen-Batterie aufbauen kann. Also die spezifische Energie in Wattstunden pro Kilogramm ist bis zu einem Faktor 2 höher, als das für vergleichbare Lithium-Ionen-Akkus dann der Fall ist. Und da liegt, denke ich, die größte Triebkraft erstmal. Das heißt, man kann sehr leichte, wiederaufladbare Akkus bauen, die dann für bestimmte Anwendungen diesen Vorteil bieten. Und gerade in letzter Zeit, denke ich, kommt noch ein zweiter Aspekt hinzu, dass die Kosten der Rohstoffe und auch die Verfügbarkeit der Rohstoffe und vielleicht dann mittelfristig auch die Nachhaltigkeit bei der Gewinnung von Rohstoffen ein entscheidendes Kriterium werden. Die Rohstoffe, die Aktivmaterialien machen einen Großteil der Batteriezellkosten aus. Und wir setzen hier als Kathodenmaterial elementaren Schwefel ein, der, wie vorhin beschrieben, als Nebenprodukt oder Abfallprodukt gewonnen werden kann. Man hat hier also perspektivisch, wenn es irgendwo einen 1:1-Ersatz mit einer Lithium-Ionen-Zelle gibt, ein erhebliches Einsparpotenzial bei den Aktivmaterialien. Dazu müssen wir für die meisten Anwendungen, wenn man jetzt an Elektrofahrzeuge denkt, auch noch bestimmte Hürden überwunden werden, um die ganzen Anforderungen, die Lithium-Ionen-Technik heute schon sehr, sehr gut erfüllt, um das dann auch mit der Lithium-Schwefel-Batterie hinzubekommen. Da sind sicherlich noch einige Hürden auf dem Weg. Mhm.
Das war eine schöne Zusammenfassung. Also Preisvorteile gibt es bei dieser Batterieart. Es gibt, sie ist relativ leicht. Wie sieht das denn beim Thema Sicherheit, Nachhaltigkeit und auch Langlebigkeit aus? Wie sind da die aktuellen Zahlen zur Zyklenstabilität im Labormaßstab? Also was können Sie da schon sagen? Wie lange hält denn so eine Batterie im Moment durch?
Ja, die mit der Zyklenstabilität ist ein bisschen schwer zu bewerten, wenn man sich Literaturstudien anschaut, weil diese sehr stark von der Elektrolytmenge und von der Umgebung abhängen. Das heißt, wenn ich in einer Testlaborzelle mein Material untersuche, kann ich Bedingungen wählen, mit denen ich ohne Probleme mehrere tausend Zyklen laden, entladen, demonstrieren könnte. Allerdings lässt sich dann dieses Konzept, diese Zelle nicht 1:1 in eine relevante Prototypzelle übersetzen. Unter relevanten Bedingungen, wenn man also so eine Prototypzelle mit mehreren Amperestunden und vielleicht einem Gewichtsvorteil letztendlich, um den es ja dann geht, herstellt, dann ist man bei der Zyklenstabilität sehr stark eingeschränkt. Also ich würde ganz grob sagen, da mag es einzelne Beispiele geben, die ein bisschen abweichen, aber dass man über 400 Wattstunden pro Kilogramm erreichen kann in Prototypzellen. Das machen wir auch in Dresden. Allerdings erreichen diese Zellen keine 100 Zyklen, bis 80% oder weniger der Eingangskapazität erreicht ist. Man kann Maßnahmen ergreifen, die dann auf die Energiedichte sich negativ auswirken, aber auf die Zyklenstabilität positiv. Das ist wie so oft dann eine Balancierung sozusagen. Man kann also die Lebensdauer verlängern auf Kosten der Energiedichte. Das heißt, mit 300 Wattstunden pro Kilogramm kann man auch über 100 Zyklen, 100, 200 Zyklen prinzipiell erreichen. Und es gibt auch Ideen, wie man, und das haben wir auch im kleinen Maßstab gezeigt, auch deutlich über 1000 Zyklen erreichen. Dann aber auf Kosten der Energiedichte so sehr, dass man keinen Vorteil mehr hat gegenüber der Lithium-Ionen-Batterie. Da bewegt man sich zurzeit, aber wie gesagt, Elektrolytart und andere Lösungsansätze haben da einen riesen Einfluss drauf. Und ich sehe noch ein großes Potenzial, diese jetzigen scheinbaren Grenzen quasi noch zu überwinden.
Ja, kommen wir mal zum Thema Sicherheit. Patrick hat es gerade schon angesprochen. Da gibt es ja oder gab es zumindest in der Vergangenheit teilweise unterschiedliche Ansichten dazu. Sie haben aber auch, führen ja Sicherheitstests durch bei Fraunhofer. Was ist denn Ihr Fazit zu diesem Batterietyp?
Ja, wir haben in der Vergangenheit Sicherheitstests mit Partnern gemacht, innerhalb von Fraunhofer, aber auch mit industriellen Partnern in Förderprojekten. Selber machen wir keine Sicherheitstests hier am Fraunhofer IWS. Wir können das aber, denke ich, jetzt schon etwas einschätzen. Also zum einen hat man ein Sicherheitsrisiko, solange man flüssige organische Elektrolyte einsetzt, die natürlich brennbar und entflammbar sind, wie auch in der heutigen Lithium-Ionen-Zelle. Das heißt, das ist vergleichbar. Dann hat man eine hohe Energiedichte, die sich auch immer in irgendeiner Form in einem Sicherheitsrisiko widerspiegeln wird, nach meinem Verständnis. Und hier kann man sich, denke ich, sehr gut vorstellen, man hat da tatsächlich die Elemente, metallisches Lithium, elementarer Schwefel. Und als Chemiker kann man sich, glaube ich, auch vorstellen, was passiert, wenn man diese beiden nicht in einer elektrochemischen kontrollierten Reaktion, sondern in direkter chemischer Reaktion zusammenbringt, sprich, wenn eines dieser Elemente schmelzflüssig vorliegt und man beides mischt, kommt es zu einer heftigen exothermen Reaktion. Und diese direkte Reaktion kann auch ein Sicherheitsrisiko bei dem Betrieb der Zelle mit sich bringen. Für diese Reaktion braucht es auch keinen Luftsauerstoff. Das heißt, man kann zum Teil heftige Reaktionen in der Argon-Glovebox beobachten mit diesem System. Aber die gute Nachricht ist, in tatsächlichen Batteriezellen haben wir sehr gute Ergebnisse erhalten in den üblichen Sicherheitstests wie Überladungen, Kurzschlüsse, externe und interne Kurzschlüsse, Nagelpenetration, zum Teil deutlich bessere Ergebnisse, das heißt geringeres Hazard-Level als für vergleichbare Lithium-Ionen-Zellen. Die thermische Stabilität war tatsächlich oft ein Problem. Spätestens, wenn man zu einer Temperatur kommt, wo das Lithium schmelzflüssig wird, kann es eben zu einer heftigen Reaktion, die mindestens so viel Energie freisetzt, dann eben wie das thermische Durchgehen von einer Lithium-Ionen-Batterie. Also die Temperatur Beständigkeit bei höheren Temperaturen ist sicherlich ein Problem. Wir haben da aber auch gesehen bei den Untersuchungen, dass der Elektrolyt einen großen Einfluss haben kann. Das heißt, darüber kann man in gewisser Weise Sicherheitseigenschaften steuern und auch über den Separator, der ja auch heute in der Lithium-Ionen-Technik eine Sicherheitsfunktion mit sich bringt, als ja, Trennung zwischen Anode und Kathode, um einen flächigen Kurzschluss zu vermeiden. Ähnliches wird notwendig sein in der Lithium-Schwefel-Batterie nach unserem Verständnis.
Kommen wir jetzt noch auf weitere Herausforderungen bei der Lithium-Schwefel-Batterie zu sprechen. Wir haben eine Zusendung bekommen von Gerald Müller. Der schreibt uns, bitte gewöhnt euch an, in jedem Podcast über neue Zellchemien auch über Recycling zu sprechen. Ist es denn tatsächlich bei der Entwicklung dieser Batterie so, dass man das Recycling dieser Zellchemien gleich mitdenken muss? Und passiert das auch bei Ihnen?
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. In der Zukunft muss es natürlich, ist es eine Notwendigkeit, insbesondere wenn man seltene Rohstoffe einsetzt. Lithium zählt natürlich auch in gewisser Weise dazu. Muss man sich Gedanken machen, wie man es zurückgewinnt, weil ansonsten eine nachhaltige Nutzung von Energiespeichern im Massenmarkt nicht denkbar ist. Also ich stimme dazu. Ob man jetzt wirklich in der Entwicklung, wo man noch grundsätzliche Probleme lösen muss und vielleicht noch gar nicht weiß, welche Komponenten und wie der Aufbau genau sein wird, um diese Probleme zu lösen, ob man da schon bei jedem Schritt über das Recycling nachdenken muss, würde ich bezweifeln. Wir tun es nicht so intensiv, wir beteiligen uns an Recycling-Projekten und es ist auf jeden Fall ein Thema, über das wir nachdenken, aber ich denke, es darf jetzt auch nicht die notwendigen Entwicklungsschritte beeinflussen, um erstmal die Zellperformance in den Griff zu bekommen. Also es ist Step 2, aber ja, man muss gut mit dran denken, würde ich sagen.
Also absolut verständlich, können wir verstehen. Was so ein bisschen vielleicht davon abhalten würde, ist, dass Lithium tatsächlich schwer ist zu recyceln. Der Preis von Schwefel ist ja auch vielleicht nicht unbedingt einladend, aber jetzt mal ganz grundsätzlich chemisch gesehen, den Schwefel dort wieder rauszubekommen, ist das möglich?
Würde ich schon sagen. Also
bietet sich vielleicht gar nicht unbedingt an, aber jetzt mal rein perspektivisch.
Also ich habe da noch nicht intensiv drüber nachgedacht, ich kenne die verschiedenen Konzepte nicht, aber ja, also allein durch Oxidation kann man über die Gasphase, denke ich, abtrennen, aufreinigen und wieder zurückgewinnen. Also da sehe ich kein grundlegendes Problem, ja. Das wäre möglich. Die Frage ist, ob es kostenmäßig bei einem Rohstoff, der quasi nichts kostet auf dem Markt, sich lohnt, dann über den Weg das Recycling zu machen.
Wir hatten in der letzten Folge Frau Professorin Kranz hier zu Gast. Sie hat über Grenzflächen und Grenzphasen gesprochen und sie hat uns auch eine Frage an Sie mitgegeben. Sie würde gerne wissen, wie da so der Forschungsstand bzw. Wissensstand ist bei Lithium-Schwefel-Batterien, was die Grenzflächen und Grenzphasen angeht.
Ja, ich glaube, die spielen auch in der Lithium-Schwefel-Batterie eine entscheidende Rolle. Wir haben ja die Lithium-Metallanode als typischerweise eingesetztes Anodenmaterial und haben damit ähnlichen Grenzflächenproblemen zu kämpfen wie alle anderen Lithium-Metall-Batterien. Das ist da natürlich ein ganz großes Thema. Morphologische Instabilität beim Aufwachsen oder beim Stripping and Plating, das heißt Dendritenbildung oder Porenbildung beim Entladen, finden dort auch statt. Und das heißt, es ist entsprechend schwierig, dort eine stabile Grenzfläche zu erzeugen durch diese morphologisch instabile, per Definition eigentlich morphologisch instabile Grenzfläche. Man versucht da sehr viel durch Beschichtungen der Lithiumoberfläche diese Grenzfläche zu beeinflussen. Und tatsächlich ist es so, dass mit den Polysulfiden, mit dem Kathodenmaterial und den Konversionsmechanismen, die ich vorhin beschrieben habe, noch zusätzliche Schwierigkeiten aufkommen. Es gibt nicht nur den Kontaktelektrolyt-Anode, sondern die Polysulfide können in diese Anoden-Grenzflächenchemie entscheidend eingreifen. Also dazu haben wir auch kürzlich eine Arbeit veröffentlicht, wo wir zeigen, dass die Polysulfide da sogar eine positive Wirkung haben und sich sogar eben positiv bei dem Abscheide- und Stripping-Mechanismen auf der Anodenseite auswirken können. Aber es ist eine zusätzliche Komponente, die man mit berücksichtigen muss. Und auf Kathodenseite spielen auch Grenzflächen eine Rolle. Das ist, denke ich, klar, dass der Schwefel selber eben nicht elektrisch leitend ist und auch schlechter Ionenleiter ist und die Bereitstellung von leitfähiger Oberfläche über Kohlenstoffmaterialien ist ein sehr tiefgründig erforschtes Thema und das ist eine Grenzfläche, also Konversionsmaterial, Kohlenstoff, die gut untersucht ist und wo aber auf jeden Fall was, die auf jeden Fall entscheidend ist, auch für die Performance. Ja.
Auf die Gefahren, dass das ein bisschen zu früh ist, würden wir jetzt gerne über die Anwendungsgebiete der Schwefelbatterie sprechen. Was glauben Sie denn, wann ist mit einem Serieneinsatz im Massenmarkt generell zu rechnen und welche Gebiete sind denn da im Moment lukrativ? Jetzt haben Sie genannt, es ist eine leichte Batterie mit hoher Performance und geringem Preis. Vielleicht gibt es da ja schon einige anvisierte Märkte aus Ihrer Sicht.
Ja, also Massenmärkte würde ich mich jetzt nicht trauen, ein Datum zu nennen. Ich habe beschrieben, dass die Zyklenlebensdauer nicht ausreichend ist, um in Elektrofahrzeugen eingesetzt zu werden. Genauso in stationären Speichern wäre es nicht akzeptabel, nach 100 Zyklen die Batterie austauschen zu müssen. Das heißt, da muss es einen grundlegenden Entwicklungssprung geben, den ich nicht ausschließe, aber den ich jetzt schwer mit einer Jahreszahl oder in konkreter Aussicht stellen kann. Aber wir haben jetzt schon diesen großen Vorteil des geringen Gewichtes und es gibt Anwendungen, insbesondere in der Luftfahrt beziehungsweise in unbemannten Fluganwendungen, Drohnen und Pseudosatelliten, wo genau solche leichten Speicher benötigt werden und wo es auch erste erfolgreiche Anwendungsdemonstrationen gibt. Und ich denke, das ist ein geeigneter Einstiegsmarkt, um diesen Vorteil auszuspielen, die Technologiereife zu erhöhen und dann, wenn dann mal die großen Probleme gelöst sind, vielleicht dann aus dieser Nische dann noch in größere Märkte reinzugehen. Das Potenzial ist definitiv da, auch für Fahrzeuganwendung in größeren Märkten, aber ich denke, es wird über solche Nischenanwendungen laufen.
Das ist ganz spannend, weil unser Hörer Felix Buhmann hat uns auf das Berliner Batterie-Startup The Ion hingewiesen. Und die versprechen tatsächlich Lithium-Schwefel-Batterie-Entwicklungsmuster für Automobil- und Flugzeugbereich für 2024 und dann eine Massenfertigung für 2027. Und dann haben sie natürlich auch, wie das häufig bei so Startups ist, auch hervorragende Eigenschaften, die sie versprechen, nämlich dreifache gravimetrische und volumetrische Energiedichte und Laden innerhalb von Minuten. Jetzt vor dem Hintergrund, was Sie gerade beschrieben haben, halten Sie sowas für realistisch oder ist das, sind das diese typischen Investoren-Unlock-Versprechen, die da gemacht werden?
Ja, ich kann diesen konkreten Fall nicht wirklich bewerten. Ich kenne kaum Daten dazu. Also es gibt, glaube ich, auch kaum veröffentlichte Daten zu den Zellen. Und ich habe da auch keine weiteren Informationen zu dem Unternehmen und der Technologie, sodass ich das einfach nicht seriös bewerten kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Es klingt ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Aber ich kann das nicht ganzheitlich bewerten. Ich sehe auf jeden Fall vielversprechende Technologien von Startups in diesem Bereich, die bisherige Grenzen deutlich überwinden können, sodass ich das nicht ausschließen würde. Also wie gesagt, wenn bestimmte Probleme gelöst werden, sehe ich Riesenpotenzial in der Technologie und möglicherweise ist hier ein gewisser Durchbruch gelungen. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, würde mich freuen, wenn es da Erfolgsgeschichten gibt in den nächsten Jahren.
Trotzdem vielleicht noch ein Kommentar in Richtung Aufladen dieser Batterien. Sie haben ja gesagt, zum Teil ist es so, dass sich die Elektronen, das Aktivmaterial im Elektrolyt auflöst. Was heißt das für die Geschwindigkeit beim Laden?
Ja, das ist ein begrenzender Effekt beim Laden sicherlich. Aber auch, was ich auf Anodenseite kurz angedeutet habe, die Bildung von Dendriten, die ist sehr stark vom Ladestrom abhängig, so dass also eine Schnellladefähigkeit aus meiner Sicht mit Lithium-Metallanoden generell schwierig ist. Das gilt auch für Festkörperbatterien und andere Anwendungen, die Lithium-Metallanoden einsetzen. Das ist bei der Lithium-Schwefel-Batterie sicherlich auch der Fall. Das heißt, Schnellladefähigkeit wird durch die Anode mitbegrenzt, aber auch die Kinetik der Kathode hat seine Schwierigkeiten. Also hohe Lade-, aber auch Entladeströme sind auch da noch eine Herausforderung. Also da gibt es sicherlich, ich denke, da gibt es auch ein fundamentales Problem, sodass wirklich die High-Power-Anwendungen sozusagen, die heute mit speziellen Lithium-Ionen-Akkus betrieben werden, dass da wahrscheinlich nicht die Lithium-Schwefel-Technologie Einzug erhält und da nicht konkurrenzfähig ist.
Ist ja durchaus in diesem Segment, wo das Startup hier aktiv ist, durchaus wichtig. Im Flugzeugbereich ist es auch wichtig, dass diese Batterien schnell laden. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie das wissen, dann kommentieren Sie doch unter dem Podcast, wie dieses Startup die Schnellladeeigenschaften bei Ihren Zellen gelöst haben.
So, dann kommen wir jetzt mal zur Natrium-Schwefel-Batterie. Da sprechen wir gleich über zwei recht unterschiedliche Arten von Batterien. Aber beginnen wir mal mit der Hochtemperatur-Natrium-Schwefel-Batterie. Wir haben das hier in diesem Podcast noch nie thematisiert, diese Hochtemperatur- oder Thermalbatterien. Können Sie ganz allgemein erstmal zu diesem Batterietyp bitte nochmal was sagen, unabhängig jetzt von Natrium-Schwefel?
Ja, man nutzt bei der Hochtemperatur-Batterie statt einen Separator und einem flüssigen Elektrolyten verwendet man feste Ionenleiter. Man nutzt feste Ionenleiter als Separator. Das heißt, keramische Elektrolyte, die Anode- und Kathodenraum voneinander trennen. Man verwendet höhere Temperatur zum einen, um die Ionenleitfähigkeit dieses keramischen festen Separators zu erhöhen, aber auch um die Aktivmaterialien in einen flüssigen Zustand zu versetzen. In der Natrium-Schwefel-Batterie ist es dann so, dass das Natrium im geschmolzenen Zustand vorliegt, genauso wie der Schwefel oder die Schwefelverbindungen und dadurch in direkten Kontakt mit dieser Ionenleitermembran stehen und relativ effizient betrieben werden können. Ich denke, ein einfacher Aufbau mit hoher Energiedichte, die einige Vorteile bietet.
Von welchen Temperaturen reden wir da?
Ja, das hängt eben von den Materialien ab, die man einsetzt. In der Natrium-Schwefel-Batterie liegt das in der Größenordnung von 300 Grad Celsius, bei denen dann die Verbindungen, die man umwandeln will, oder die Aktivmaterialien selber schmelzflüssig vorliegen.
Und wie kann man diese Temperaturen dann erzeugen in der Zelle?
Denke ich, ist ein Heizkonzept auf Systemebene, was vor allem, denke ich, entscheidend ist, diese Systeme gut zu isolieren, um die Wärmeverluste, die sich natürlich in einer Selbstentladung in gewisser Weise widerspiegeln, weil die Energie für das Heizen kommt natürlich dann irgendwie aus der Batterie, die sich dann in einer Selbstentladung äußern würden. Und dadurch wird die Batterie relativ wenig effizient. Aber man hat das, denke ich, gut im Griff für große stationäre Speichersysteme, weniger für mobile Anwendungen. Und da spielen diese Thermalspeicher bereits eine Rolle.
Diese Batterien, die kommen ja offenbar schon in Japan zum Einsatz. Gilt das auch für Deutschland? Ist da irgendwie Ähnliches angedacht?
Ja, es gibt ein Speichersystem, wo eine Lithium-Ionen-Batterie im stationären Einsatz auch mit einer Natrium-Schwefel-Batterie kombiniert ist. Und ich habe der Presse entnommen, dass BASF, das japanische Unternehmen, was da diese Technologie vorangetrieben hat, übernommen hat und da in diese Richtung investiert. Und ich denke, da dürfen wir gespannt sein, dass in den nächsten Jahren da auch eine Weiterentwicklung stattfinden wird und vielleicht auch neue Anwendungen adressiert werden.
Aber wollen Sie noch mal ganz kurz, ist mir ehrlich gesagt noch nicht so richtig klar geworden, wo kommt denn eine Batterie zum Einsatz, wo man sozusagen die Elektrode heizen muss mit so viel Energie, dass doch eigentlich die Kapazität insgesamt den Sinn einer Batterie komplett aushebelt. Wofür ist denn diese Batterie gedacht im Einsatz?
Ja, ich denke, wenn es gut isoliert ist, sind die Verluste über einen Tag zum Beispiel relativ gering. Und wenn man eine große Energiemenge speichern kann und die Verluste als Energiemenge relativ gering sind und dann das noch zu den Zyklen von Lade-Entladen passt, die man diese Batterie nutzt, gibt es da Modelle, ab der sich das lohnt und wo die Effizienz ausreichend ist. Und offenbar gibt es einige stationäre Anwendungen zur Entlastung von vom Stromnetz oder in Kombination mit industriellen Anlagen, wo sich das Ganze rentiert.
Ja, dann kommen wir mal zu der anderen Natrium-Schwefel-Batterie. Es gibt nämlich noch eine, die tatsächlich aber sehr, sehr weit noch in der Grundlagenforschung steckt, die bei Zimmertemperatur funktioniert. Können Sie das nochmal kurz beschreiben, mal kurz darauf eingehen, wie so da im Moment der Forschungsstand ist, bitte?
Ja, da gibt es einige wissenschaftliche Arbeiten dazu, quasi Konzepte, die man auch in der Lithium-Schwefel-Batterie verwendet, flüssige Elektrolyte, ähnliche Elektrodenmaterialien, ähnliche Konzepte, um die Probleme zu lösen, dass man die auf Natrium-Schwefel-Batterien überträgt. Und das ist tatsächlich möglich. Wir haben da auch eigene Arbeiten betrieben und konnten also auch kleine Demonstratorzellen sozusagen, also auch mehrlagige Pouchzellen auf Basis dieser Natrium-Schwefel-Batterie aufbauen. Also es lassen sich die Konzepte übertragen auf die Natrium-Schwefel-Batterie, indem man Lithium mit Natrium austauscht. Das manchmal ist die Batterietechnologie ja wie ein Baukasten, wo man Dinge austauschen kann. Ganz so einfach ist es nicht. Man muss Elektrolyte anpassen. Viele Dinge ändern sich, aber die Grundprinzipien lassen sich übertragen.
Persönliche Meinung an der Stelle, steckt da Potenzial dahinter?
Ja, ich finde, wir waren da recht erfolgreich. Wir haben mehrlagige Pouchzellen gebaut, die über 1000 Zyklen halten. Das klingt auf dem Papier vielleicht so, dass wir die großen Probleme gelöst haben. Das heißt, basierend auf Natrium, Schwefel, etwas Kohlenstoff und Aluminium als Rohstoffe haben wir eine doch recht stabile Batteriezelle aufbauen können. Ich bin selber aber gleichzeitig der größte Kritiker dann von unserem Ergebnis gewesen, weil mir doch klar geworden ist, dass die Energiedichte deutlich geringer sein wird in jedem Fall, auch als die der Lithium-Ionen-Zellen heute. Und das heißt, man braucht mehr Zellen, um die gleiche Energiemenge bereitzustellen und auch Materialkonzepte. Wir haben in dem Fall Hard-Carbon-Anoden eingesetzt, die eine Art Interkalation mit Lithium und Natrium ermöglichen, die man also auch in der Lithium-Ionen-Technik einsetzen kann. Nur im Gegensatz zur Lithium-Ionen-Technik hat der Hard-Carbon bei gleicher Kapazität, das heißt, ich kann die gleiche Menge Natrium oder Lithium speichern, die geringe Zellspannung, die ich dann in dieser Zelle erreiche, in der Natriumschwefelzelle, führt dazu, dass ich quasi pro Kilowattstunde mehr des Materials brauche. Also ich habe die gleiche Kapazität, aber eine geringere Zellspannung, einfach weil ich es in Natrium-Schwefelzellen einsetze und verliere dabei quasi Energie. Und pro Kilowattstunde brauche ich mehr Material, es wird dadurch teurer. Also das Material kostet quasi dann doppelt so viel, wenn ich nur 2 Volt statt 4 Volt erreiche. Und das macht es unheimlich schwer, damit wirklich diesen Kostenvorteil herauszuspielen. Deswegen bin ich da skeptisch. Und wenn man nicht wirklich kostengünstige Elektrodenmaterialien einsetzen kann, wird man da an Grenzen stoßen. Aber die Kostenthematik hat, denke ich, gerade in den letzten Jahren nochmal eine deutliche größere Bedeutung bekommen, auch weil einfach die Kosten der jetzigen Materialien auch die vom Lithium deutlich gestiegen sind. Und möglicherweise müssen wir das nochmal neu bewerten. Also ich denke, es lohnt sich, generell Natrium-Ionen-Batterien sich anzuschauen und Aktivmaterialien zu untersuchen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es auch eine kostengünstige Natrium-Schwefel-Batterie geben wird. Und unser Ansatz, müsste ich nochmal kritisch zurückblicken und vielleicht das nochmal aufnehmen, ja.
Dann die letzte Frage unseres Podcasts. In unserer nächsten Folge sprechen wir mit Professor Fabio Lamantia über wässrige Zink-Ionen-Batterien. Und Sie haben jetzt die Möglichkeit, ihm auch eine Frage mitzugeben.
Ja, ich denke, das ist ein spannendes Thema und ich freue mich schon auf die Folge, werde mir das auf jeden Fall anhören. Wässrigen Batterien haben natürlich entscheidende Vorteile und tatsächlich schauen wir uns auch wässrige Schwefelbatterien an. Da gibt es vielleicht dann sogar irgendwann eine Verbindung. Die generelle Frage ist, welche Möglichkeiten er sieht, die Spannungsgrenzen, die das Wasser ja vorgibt, grundsätzlich zu erhöhen. Kann man mit Beschichtung auf den Elektroden oder durch Zusätze im Elektrolyten diese Spannungsfenster erweitern? Was sind da so die grundlegenden Ansätze, die sich auf reale Prototypen anwenden lassen?
Vielen, vielen Dank für diese Frage, die nehmen wir gerne mit. Vielen Dank für Ihre Ausführungen und für Ihre Expertise, Herr Althus. Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt sind Sie dran. E-Mails wie immer an patrick.rosen@kit.edu oder an daniel.messling@kit.edu. Twitter-Diskussionen wie immer @helmholzulm oder @clusterpolis oder über #podcastgeladen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie doch unseren Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Alles Gute.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Dieser Podcast wurde produziert vom Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, kurz CELEST, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie, der Universität Ulm und des Zentrums für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg.